Ziel des Lebens ist es nicht, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Albert Einstein. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, / macht fertig, / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir eine weitere Adventsfolge feiern können. Frohen dritten Advent, ihr Lieben. Ja, und bevor wir in die Vollen gehen, gehen wir erstmal noch in die wenigen Blätter des letzten Kalenders. Aber der neue Kalender ist schon angekommen, deswegen freue ich mich. Und heute ist das Wort, sag mal, stimmt das vom Datum her? Ja, heute ist das Wort Missetat. Ich hätte schwören können, dass ich das letztes Mal schon hatte, aber nee, stimmt nicht. Ich lese vor. Am 9. Juni 1995 erbost sich die Berliner Zeitung über eine Krähwinkelei im Rathaus. Hatten etwa zahllose schwarze Vögel den Weg ins selbige gefunden? Sag mal, habe ich gerade das falsche... Ach, ich habe das falsche Wort. Das klebt hier zusammen. Das andere ist nämlich Krähwinkelei. Das ist spießiges Verhalten. Okay, sorry. Gestern hatten wir vom Polizisten Kemer und den Machenschaften eines gewissen Herrn Olifein erfahren. Ach so, das wisst ihr ja nicht. Heute wird darüber zu Gericht gesessen. Der Richter soll über diese Missetat entscheiden. Och, heute blinkt das scheiß Mikrofon-Ding schon wieder hier. Warum macht er das immer? Aber er macht es auch nicht immer. Jetzt hat es aufgehört. Der Richter soll über diese Missetat entscheiden. Bei der Missetat, Mittel- und Hochdeutsch Missetat, steckt die Verfehlung schon im Wort. Denn Tat, von Tun, Mittelhochdeutsch Türen, eigentlich Setzen, Stellen, Legen, beschreibt eine Handlung, die von der Vorsilbe Misse, Mittelhochdeutsch Misse und Althochdeutsch Missa, als verwerflich gekennzeichnet wird. Ist sie dies im rechtlichen Sinne, handelt es sich um ein Verbrechen. Ist dies im moral-theologischen Sinne, dann handelt es sich um eine Sünde. Unser Herr zu Olifein hat wichtige Papiere unterschlagen, um sich daran zu bereichern. Das ist nicht nur eine moralische Verfehlung, wie wenn es schlecht über Bürgermeister Heckstenberg spricht, sondern ebenso ein rechtlicher und wird also auch eine Bestrafung folgen. Der kurze Prozess geht zu Ende und der Missetäter wird sich der nächsten Zeit hinter schwedischen Gardinen befinden. Okay, ja, ein bisschen dumm, wenn ihr gestern das sozusagen nicht gelesen habt, aber ich will jetzt auch nicht noch gestern vorlesen. Denn die Folge wird wie immer lang genug, ne? Also manche freuen sich richtig über die Adventsfolgen, weil sie einfach so schön lang sind, haben manche geschrieben. Die interessiert sozusagen das... Oh, Moment, ich bin kurz schlecht zu hören. So, die interessiert eigentlich meistens das Thema gar nicht, sondern die finden einfach nur spannend, was so abgeht hier. Oh, meine Stirn juckt, ne? Das ist schlimm momentan durch die Heizungsluft. Ah, ja. Wollen wir eigentlich gleich mit der Adventsgeschichte anfangen? Ich habe gerade drüber nachgedacht, was soll ich euch heute noch als Schönes erzählen? Es ist stressig wie eh und je. Das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Es hat sich nichts geändert. Ich habe den True Crime Fall diesmal rechtzeitig durchgearbeitet. Ich habe ihn gestern bekommen und habe ihn dann durchgearbeitet. Und Gott sei Dank habe ich ihn durchbearbeitet, denn manche Fragen beantwortet man sich ja dann mit ChatGPT. Ist ja logisch auch, ne? Ist einfach das einfachste Mittel, um zu suchen. Aber manchmal überliest man Sachen sozusagen bei ChatGPT und merkt gar nicht, dass der voll die Fehler reingebaut hat. Deswegen habe ich gestern dann durch Zufall, weil ich den Wikipedia-Eintrag mir erstmal vorgenommen habe, gesehen, dass, das stimmt doch irgendwie eins und eins nicht zusammen und habe das dann ganz neu gemacht und neu strukturiert. Aber habe die Basisdinger vom Anfang und vom Ende benutzt. Also das hat mir schon geholfen. Aber ja, immerhin habe ich das rechtzeitig durchbearbeitet und interessant. Soll ich euch was Interessantes erzählen? Ich habe... Ich lasse es jetzt weg. Das habe ich jetzt schön gespoilert. Aber ich lasse es jetzt weg. Ich wollte euch was Medikamententechnisches erzählen, aber ich lasse es. Aber ich kann euch was noch Interessantes erzählen. Ich habe jetzt schon öfter über Robert Mark Lehmann gesprochen. Und ich habe vorgestern so ein bisschen so, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie es bei YouTube Shorts so durchgeguckt vorgestern. Und dann hat er erzählt, dass es neue Studien gibt, bezüglich Fischfang logischerweise und wie viel Mikroplastik wir doch zu uns nehmen, was man ja nicht weiß, was das auslösen könnte, könnte ja alles in unseren Körpern auslösen, bis hin zu Krebs oder auch eben hohe Sterblichkeit, whatever. Naja, und ihr wisst ja, ich bin leidenschaftlicher Fischesser. Und ich habe eine Zeit lang wirklich sehr viel Fisch gegessen. Momentan ist es relativ reguliert. Ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Ich esse komischerweise momentan weder Fisch noch Fleisch viel. Wobei doch, ich muss zugeben, beim Frühstück, ich esse immer Brot morgens. Was heißt morgens? Ich esse ab 12 Uhr. Es hat sich aus meiner Fastenzeit, ist immer noch da, komischerweise. Esse ich erst ab 12. Und ja, da esse ich immer irgendwie Wurst drauf. Unterschiedlich, was aber Wurst esse ich da halt immer drauf. Also jetzt keine Salami, davon wird mir ja übel. Ich habe ja auch so viel. Also gestern habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, der hat auch gesagt, du hast so viele Sachen, die du nicht abkannst, das ist schon crazy. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin Kaiserschnittkind. Da hat er gedacht, aber ich bin jetzt vollkommen bekloppt geworden. Aber es hat einen Sinn, naja. Auf jeden Fall hat Robert Mark Lehmann erzählt, dass jetzt festgestellt wurde, super viel Mikroplastik in so Lachs und Forelle und sowas ist. Und wer mehr als einmal Fisch die Woche isst, ist sozusagen mit durch den Mikroplastik eine Kreditkarte. Leute, ich habe ständig eine Kreditkarte gefressen. Das ist so verrückt. Ich denke da jetzt jeden Tag drüber nach. Das ist richtig verrückt. Es bleibt so sehr in meinem Kopf mit diesem scheiß Mikroplastik. Naja, gut, das nehmen wir ja auch zu uns mit allen möglichen anderen Sachen. Aber schon verrückt, wie viel letztendlich, ne? Wo bleibt das alles, sag mal? Deswegen bin ich so viel schwerer geworden. Ach Gott, ja, dafür habe ich euch was anderes Interessantes erzählt. Aber ich wollte noch den Bogen eben schließen zu von dem True Crime Fall. Und zwar ist der heute sehr, sehr blutig, sehr, sehr, boah, ne? Also wirklich, also bezüglich der Leiche einfach, ne? Und darüber hinaus. Und ich, also für Leute, die es wirklich nicht abkönnen, ich bin eigentlich hart gesotten, ne? Aber ich habe das so durchgearbeitet und habe, weiß nicht, ich war ja so drin in dem Fall. Und habe mir das dann durchgelesen und ich musste kurz stoppen. Mir wurde wirklich so übel, weil ich mich da so reingesteigert habe, dass die Vorstellung, wie die Leiche aussah und wie ich das finde, also, oh, nee. Also wer da sehr feinfühlig ist und das nicht so abkann, ich kriege schon wieder Gänsehaut, der, sollte sich das vielleicht nicht anhören. Ich sage auch gleich nochmal einen kleinen Disclaimer davor, aber ja, und ich glaube, weil ich habe die Geschichte vom Advent heute erst zu Ende gebracht, heute ist Freitag, ich muss Freitag schon aufnehmen, zu Ende gebracht und ja, ich glaube, es hat sich so ein bisschen mit reingespielt, muss ich ehrlich sagen. Heute wird es einfach blutig. Müssen wir das einfach, wir sagen, wie es, ich sag, wie es ist. Heute wird es für uns alle hier heute blutig. Ja, aber ich hab ja schon gesagt, die Adventsgeschichten sollen immer aus einer anderen Perspektive sein. Heute haben wir wieder eine andere Perspektive und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich glaube, ich fange einfach an, oder? Was sagt ihr? Es wird eh immer noch durch den True-Crime-Fall ordentlich lang, von daher will ich jetzt auch nicht irgendwie mich noch versappeln. Also, ich beginne. Ich wünsche euch viel Spaß bei der dritten Adventsfolge und danach hören wir uns gleich wieder mit dem True-Crime-Fall, der dritte Advent von, ja, werdet ihr dann hören. Viel Spaß. Die Nacht war still, zu still, und der Schnee unter meinen Stiefeln knirschte mit jedem Schritt. Als Förster war ich an die Ruhe des Waldes gewöhnt, doch heute Nacht fühlte sich diese Stille nicht beruhigend an. Sie war gnadenlos. Der Wind, der normalerweise durch die Äste pfiff, hatte sich gelegt und der Wald schien seinen Atem angehalten zu haben. Es war dieses Licht, das mich anzog. Ein warmes, goldenes Flackern, das zwischen den dunklen Bäumen hervorschimmerte. Das verlassene Haus. Es stand seit Jahrzehnten leer, ein Relikt einer anderen Zeit. Die meisten Menschen mieden es, wegen der Einsamkeit, wegen der Geschichte, die man sich erzählte. Doch jetzt war da Licht, ein unnatürliches Leben inmitten der Dunkelheit. Ich zog mein Handy hervor, der Instinkt, die Polizei zu rufen, war sofort da. Doch der Bildschirm zeigte nichts. Kein Signal. Nicht einmal der Hauch einer Verbindung. Ich hielt das Gerät hoch, drehte mich in alle Richtungen, doch es war sinnlos. Der Wald hatte mich von der Außenwelt abgeschnitten. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter, aber meine Füße bewegten sich weiter, als hätten sie ihren eigenen Willen. Das Licht wurde heller und schließlich stand ich vor dem Haus. Der Frost hatte die Fenster mit kunstvollen Mustern überzogen, doch in der Mitte der Scheiben war das Glas klar genug, um hindurchzusehen. Ebenso ließ mir der Vorhang ein wenig Sichtraum. Mit zitternden Händen wischte ich eine kleine Fläche frei und blickte hinein. Der Anblick ließ mich erstaunen. Ein Mann lag vollkommen nackt und ausgestreckt auf dem Boden. Kurzweilig stieg Panik in mir hoch. Seine Hand glänzte im warmen Licht des Raumes und sein Körper wirkte schlaff, fast reglos, abgesehen von der schnellen Bewegung seiner Brust, die sich hob, senkte. Um ihn herum standen mehrere Frauen. Sie trugen dunkle, elegante Kleidung und ihre Haltung strahlte eine seltsame Mischung aus Kontrolle und Ruhe aus. Ihre Bewegungen waren präzise, fast choreografisch, als sie sich zu dem Mann herunterbewegten. Eine der Frauen trat hervor. Sie hatte langes, dunkles Haar, das in weichen Wellen über ihre Schulter fiel und ihre Augen waren kühl und durchdringend. Sie kniete sich neben den Mann, ihre Hände schwebten über seiner Brust. Zuerst dachte ich, sie würde ihm vielleicht helfen, doch dann bemerkte ich ihre Fingernägel. Sie waren lang, scharf, fast so wie kleine Dolche. Mit einer langsamen, zielsicheren Bewegung setzte sie den Nägel auf seine Haut. Der Mann zuckte leicht zusammen. Ein leises Keuchen entwich seiner Kehle, doch er machte keine Anstalten, sich zu wehren. Langsam, mit einer Präzision, die fast künstlerisch wirkte, begann die Frau, ein Symbol in seine Brust zu kratzen. Rote, feine Linien fingen an zu leuchten, während sie die Form nachzeichneten. Symmetrisch, fremdartig und doch schien eine Bedeutung zu haben, die nicht greifbar war. Nicht greifbar für mich. Die anderen Frauen beobachteten schweigend, doch ich konnte ein Lächeln auf ihren Lippen erkennen. Es war keine, wie soll ich sagen, Zuneigung, kein Mitgefühl, sondern reine Zufriedenheit. Der Mann wand sich leicht unter den Berührungen, doch es war kein Widerstand. Es war, als hätte er sich seinem Schicksal ergeben. Die Frau mit den dunklen Haaren. Ich zog die Luft ein. Mein Atem beschlug erneut die Scheibe. Was passiert hier? Was war das? Warum ließ er es geschehen? Und warum fühle ich mich, als könnte ich meinen Blick nicht mehr abwenden? Ich will ihn abwenden, aber ich konnte es nicht. Die Frau mit den dunklen Haaren zog sich zurück und betrachtete ihr Werk. Das Symbol, das auf seiner Brust war, fertig. Die feinen Linien glänzten im Kerzenschein und das Blut, das hervorquoll, schien es noch lebhafter zu machen. Eine andere Frau, blond, mit einem Gesicht, das so kalt und ruhig war wie der Mond, trat vor. Sie griff nach einer großen Kerze auf dem Tisch. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht, während sie sich langsam über den Mann beugte. Mein Herz begann zu rasen. Ich ahnte, was sie vorhatte, und dennoch konnte ich nichts tun. Ihre Bewegungen waren ruhig, fast zärtlich, als sie die Kerze neigte und die ersten Wachstropfen auf seine Brust fielen. Der Mann zuckte, seine Muskeln spannten sich an und ein ersticktes Stöhnen entkam seinen Lippen. Die Flammen der Kerze flackerten leicht, während die Frau sie höher hielt, sie dann wieder leicht neigte, um weitere Tropfen folgen zu lassen. Ich konnte sehen, wie sein Körper zitterte, wie sich die Anspannung in ihm aufbaute, doch er machte keinen Versuch, sich zu wehren. Die Frau ließ die Kerze tiefer wandern. Ihr Blick glitt zu seinem Penis und ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie hielt die Kerze direkt über sein Genital. Ich konnte sehen, wie die Wachstropfen am Rand der Kerze schimmerten, bevor sie fielen. Der erste Tropfen traf und der Mann bäumte sich auf, sein Rücken wölbte sich und ein lautes Stöhnen brach aus seiner Kehle und drückte sich durch die Scheiben. Die Stille des Waldes verschluckte dies jedoch sofort. Sein Atem wurde schneller, seine Hände ballten sich zu Fäusten, doch er blieb liegen. Die Frau ließ einen weiteren Tropfen folgen und dann noch einen. Jeder Tropfen schien eine Mischung aus Schmerz und etwas Unaussprechlichen auszulösen, etwas, das ich nicht verstehen konnte. Die anderen Frauen beobachteten schweigend, doch ich konnte das Glitzern ihrer Augen sehen, das triumphierende Lächeln, das ihre Lippen umspielte. Sie hatten ihn gebrochen, Körper und Geist. Dann trat eine weitere Frau aus dem Kreis hervor. Sie hatte kurze, dunkle Haare und ihre Bewegungen waren geschmeidig, fast katzenhaft. Ihre Haltung strahlte eine erbittertliche Selbstsicherheit aus, die ich selbst durch das Fenster spüren konnte. Ein warmer Schauer lief mir den Rücken hinunter. Langsam ließ sie sich neben den Mann nieder. Ihre Hände schwebten über ihn, bevor sie ihn sanft über die Wange strich. Die Berührung war so zart, dass sie fast tröstlich wirkte, doch ich ahnte, dass hinter dieser Geste viel, viel mehr steckte. Der Mann rührte sich kaum. Sein Atem war flach. Seine Brust hob und senkte sich langsam. Doch sein Körper erzählte eine andere Geschichte. Sein Geschlechtsteil war immer noch aufrecht und schien trotz seiner Erschöpfung und Scham ein unkontrollierbares Eigenleben zu führen. Es war, als ob sein Körper auf eine Art reagierte, die selbst er nicht verstand. Was schaue ich mir da gerade an? Und wieso komme ich nicht davon los? Die Frau ließ ihre Hand langsam auf seiner Wange über seinen Hals gleiten und streifte dabei absichtlich das Symbol, das zuvor in seine Brust gekratzt worden war. Ihr Blick war fixiert auf ihn und ich konnte sehen, wie ihre Lippen sich leicht verzogen. Als ob sie amüsiert war. Ihre Hand wanderte weiter, strich über seine Brust, bis ihre Finger schließlich seine Brustwarzen erreichten. Für einen Moment verweilte sie dort. Ihre Berührungen wirkten fast spielerisch. Doch dann änderte sich ihre Haltung. Ihre Finger spannten sich und plötzlich umfasste sie mit beiden Händen seine Brustwarzen. Der Mann zuckte heftig, sein Rücken wölbte sich leicht und ich konnte sehen, wie seine Lippen sich öffneten, als wollte er etwas sagen. Doch kein Laut drang heraus. Die Frau drückte zu, drehte die Hände leicht, ihre Nägel gruben sich tief in seine Haut und hinterließen rote Halbmonde. Ich konnte sehen, wie sich sein Körper anspannte. Seine Muskeln zitterten. Und doch machte er keinen Versuch, sich zu wehren, zu entkommen. Sein Gesicht war verzerrt, ein Ausdruck aus Schmerz und einer anderen, schwer zu beschreibenden Emotion, die in seinen Augen flackerten. Die Frau ließ nicht locker. Ihre Bewegungen waren kontrolliert, fast methodisch, während sie weiter an ihm arbeitete. Als würden sie eine Reaktion auf ihn herausziehen, die er selbst nicht verstehen konnte. Sein Körper reagierte auf eine Weise, die mich gleichzeitig verstörte und faszinierte. Seine Erregung war nicht nur sichtbar, sie schien sich zu steigern. Es war, als ob diese Mischung aus Schmerz und Kontrolle etwas in ihm freisetzte, das er nicht unterdrücken konnte. Ich sah, wie er seinen Kopf zur Seite drehte, seine Hände krallten sich in den Boden, doch er blieb still, während die Frau ihn weiter bearbeitete. Die anderen Frauen standen still, ihre Gesichter blieben ausdruckslos. Doch ihre Augen waren fest auf die Szene gerichtet. Eine von ihnen hob ein Glas an ihre Lippen und nahm einen Schluck, während sie das Geschehene wie ein Schauspiel verfolgte. Es war, als hätte sie dies schon oft gesehen, als sei dies für sie nicht ungewöhnlich. Schließlich ließ die Frau mit ihrem kurzen Haar ihre Hände los. Doch bevor sie sich zurückzog, griff sie noch einmal fest zu, ihre Nägel drangen tief in seine Haut und sie konnte die feinen Bluttropfen sehen, die aus den kleinen Wunden quollen. Der Mann sackte zurück auf den Boden. Seine Brust war gerötet und gezeichnet von ihren Nägeln und seine Augen waren halb geöffnet, als wäre er völlig erschöpft. Ich sah Tränen über seine Wangen laufen, doch er sagte nichts. Die Frau richtete sich langsam auf, glättete ihr Kleid und trat mit einer selbstbewussten Gelassenheit zurück in den Kreis der anderen Frauen. Doch bevor sie ging, ließ sie ihre Hand noch einmal über den Kopf gleiten, eine letzte zärtliche Geste, die im scharfen Kontrast zu dem stand, was ihm gerade angetan wurde. Der Mann lag regungslos da, sein Körper zitterte leicht. Sein Atem ging stoßweise und ich konnte sehen, wie seine Brust sich hob und senkte. Immer und immer wieder. Sein Geschlechtsteil war immer noch aufrecht und sein Kontrast zwischen seiner völligen Erschöpfung und seiner unkontrollierbaren körperlichen Reaktion war schockierend. Und da neigte er seinen Kopf zur Seite und schaute zum Fenster. Zu meinem Fenster. Sein Blick traf meinen. Ich erschrak, hatte er mich gesehen? Die blonde Frau mit der Kerze trat wieder vor. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig, fast feierlich und sie hob die Kerze mit einer eleganten Bewegung. Die Flamme flackerte leicht, als sie näher an den Mann herantrat. Ich wusste, dass es noch nicht vorbei war, doch mein Atem stockte. Was immer als nächstes kommen würde, ich konnte nicht mehr hinsehen. Ich taumelte einen Schritt zurück, der Schnee unter meinen Füßen knirschte laut und ich hielt den Atem an. Doch niemand kam ans Fenster. Die Frauen waren gänzlich auf den Mann konzentriert. Der Mann sagte kein Wort. Und ich zog mich langsam in die Dunkelheit des Waldes zurück. Doch die Bilder würden mich verfolgen. Die scharfen Fingernägel, das Symbol in seiner Brust, der Ausdruck in seinem Gesicht, dieser Blick und die verstörenden, unkontrollierbaren Reaktionen seines Körpers. Sie hatten ihn gebrochen. Und ein Teil von mir wusste, dass sie auch mich in ihren Bann gezogen hatten. Ja, und somit haben wir die dritte Adventsfolge zu Ende gebracht. Sorry, dass ich mich einmal verlesen habe, aber es ist menschlich, sagen wir es mal, wie es ist. Ich muss erstmal einen Schluck trinken und mein Magen knurrt die ganze Zeit. Aber ich habe gemerkt, wenn ich rede, dann knurrt er nicht. Also habe ich immer weitergelesen, während er geknurrt hat. Ach. Ja, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter von den blutigen Fingern. Dem Symbol in seiner Brust, I don't know, gehen wir weiter zum heutigen True-Crime-Fall. Der True-Crime-Fall von Black Dahlia. Und dafür könnt ihr heute auch wieder auf Google gehen. Und zwar Black Dahlia eingeben. Kommt als erstes auch gleich dieses Elizabeth Short. Und dann geht ihr auf Bilder und dann seht ihr schon ein paar Bilder von dieser guten Dame. Eigentlich gleich das erste ist ein Bild von ihr. Und dann seht ihr ja, um wen es sich heute handelt. Um diese gute Frau. Gute Frau, schlechte Frau, wer weiß es schon, ne? Wer weiß es schon wirklich? Das muss man ja auch immer so sehen. Gut, heute widmen wir uns dem Fall Elizabeth Short, auch genannte Black Dahlia. Ja, also ich sag mal gleich vorweg, so ein kleiner Disclaimer, es kann wirklich eklig werden, wenn es um die Leiche geht. Also ich fand es sehr eklig. Ich versuche es auch nicht so todesexplizit zu erklären, aber ja, es hat schon was sehr Schauriges auf sich. Und ebenso gibt es halt Spekulationen, Vermutungen im Zusammenhang mit BDSM. Es ist keine wirkliche, also man weiß es halt wirklich nicht. So wie aber auch letztendlich in den anderen Fällen weiß man ja auch nicht zu 100%, ob es immer was mit BDSM zu tun hatte. Außer beim ersten Fall wusste man ja, dass die Person in BDSM-Foren unterwegs war. Aber ja, nur so viel dazu. Es ist halt nicht legit nachgewiesen, ob das jetzt eben so ist. Gut, wir widmen uns jetzt Elizabeth Short und ihrem Leben und wie sie aussieht und wo sie herkommt. Also erstmal die Basics. Sie wurde am 29. Juli 24, Ewigkeiten her, in Boston, Massachusetts geboren. Und ihr vollständiger Name ist Elizabeth, in Klammern Betty. Also wir werden sie hier, glaube ich, oft als Betty hören. Anne Short und geboren und ja, wurde später bekannt als Black Dahlia. Dazu komme ich aber noch. Sie war zum Zeitpunkt angeblich Single, aber man weiß es auch wirklich nicht. Also da widersprechen sich sehr viele Sachen, da kommen immer neue, aber auch zu den Beziehungen komme ich gleich in ihrem Leben. Wie wir sehen können, hat sie sehr, sehr dunkles Haar. Man sagt dunkelbraun, ich finde ja schwarz. Ne? Aber man sagt auch oft schwarz, wahrscheinlich hat sie sich oft das gefärbt, in so einem gewellten Oldschool-Stil. Und gerade die Haare waren ein sehr bekanntes Merkmal von ihr. Sie hatte nämlich auch sehr, sehr hohe, helle Haut, hat sie so porzellanartig, würde ich das bezeichnen. Und das stand in sehr krassen Kontrast zu diesen dunklen Haaren. Ne? So wie, heute würde man sie wahrscheinlich Schneewittchen nennen, wenn sie die Lippen noch rot malen würde. Aber damals gab es halt so einen bekannten Film, der damit in Verbindung gebracht wurde. Und das verstärkt halt eben auch diesen dramatischen, mystischen Look. Sie hatte auch noch dazu dunkle Augen. Gut, das wird ja nicht zu Schneewittchen passen, aber sie hat auch dazu dunkle Augen, was sie sehr ausdrucksvoll machte. Oder man beschrieb sie als sehr ausdrucksvoll und auch geheimnisvoll. Sie hatte ein langes, markantes Gesicht mit hohen Wangenknochen. Sehen wir auch auf den Bildern. Und fein geschnitzten Kiefer. Ihre Lippen waren voll. Okay, wir müssen nochmal, wir halten mal fest für unseren Kopf, sehr hohe Wangenknochen, ja? Haltet das im Kopf. Ihre Lippen waren voll und sie hatte einen starken, aber femininen Gesichtsausdruck. Ja, der wurde oft als hübsch und elegant bezeichnet. Ihr Körperbau war ungefähr so, dass sie 1,63 groß war, 4 cm kleiner als ich. War schlank, aber kurvig. Sie galt als sehr, sehr attraktiv im klassischen Hollywood-Schönheitsstil-Sinn zur damaligen Zeit. Ne, muss man sich auch überlegen, dass das alles so zwischen 1924 und ungefähr, boah, ich muss mal kurz ganz nach unten gucken, 47 ungefähr war, sage ich jetzt mal so, ja, 47 war, also in dem Zeitraum. War das dann als sehr hübsch bezeichnet. Sie trug oft sehr elegante schwarze Kleidung. Auch das passte dann eben zu diesem Black Dahlia-Ding. Vielleicht kennen das ja einige von euch, diesen Mordfall, weil er sehr, sehr bekannt ist. Und ja, ihr Stil war eben auch sehr feminin und schlicht und so Hauch von Dramatic und Mystik. Und oft wurde dann die öffentliche Wahrnehmung im späteren Sinne als tragische Schönheit, ja, deklariert. Gut, kommen wir zu ihrem Leben. Also, sie hatte wirklich ein langes Leben, ne? Also, beziehungsweise ist einfach viel passiert in ihrem Leben. Und das habe ich aus einem Wikipedia-Eintrag genommen. Ihr könnt euch den ja gerne auch selber nochmal durchlesen oder mitlesen, mir egal. Einfach Black Dahlia suchen. Ihr werdet den Wikipedia-Eintrag, glaube ich, ziemlich schnell finden. Er ist auch auf Deutsch tatsächlich. Er ist leider nicht so crazy umfangreich dafür, wie viel da schon recherchiert wurde und gemunkelt wird und so weiter. Aber ich fange einfach mal an. Ihre Eltern. Sie hatte eine Mutter, die hieß Phoebe May Short und ihr Vater hieß Cleo Alvin Short. Er war von Beruf also Anlagenbauer für Minigolfplätze, aber sein Unternehmen, beziehungsweise da, wo er angestellt war, aber ich bin der Meinung, es war auch sein Unternehmen, ist nach dem Börsenkrach von 29 in finanzielle Schwierigkeiten geraten und wurde dann zwangsversteigert. Somit verlor er ja auch seinen Job. Sie hatte zwei Geschwister, zwei ältere, die hießen Virginia und Dorothea und zwei jüngere, die hießen Eleanor und Muriel. Mit 2 Jahren zog die Familie in ein Mietshaus in Medford. Und 1930 verließ der Vater die Familie ohne eine Nachricht. Als die Polizei sein verlassenes Auto in der Nähe einer Brücke bei Boston auffand, wurde zunächst vermutet, dass er Suizid begangen hatte. Fälschlicherweise wahrscheinlich, ja. Man sagte, oder die Mutter sagte später, dass Betty dadurch so ein bisschen manisch-depressiv wurde, also sehr starke Stimmungsschwankungen auch hatte. Das ist ja die Manie dahinter. Und sie außerdem ja schon vorbelastet war mit Atem oder ja Lungen- und Atemproblemen wie Asthma, musste auch 39 eine große Lungen-OP sich unterziehen. Und ja, man hat gemunkelt, dass sie irgendwie dadurch so ein bisschen gelähmt war und so weiter. Aber das wurde nie wirklich bestätigt, weder von der Familie noch von irgendwelchen anderen Sachen. Deswegen will ich das nicht so irgendwie groß aufziehen, dass das irgendwie so war. Aber wenn es so war, bezieht sich das ja auch dann noch auf die Stimmungsschwankung, dass natürlich, wenn man dann gelähmt ist und dass man sehr lange braucht, bis man wieder sich bewegen kann und man voll Stress hat, dann ja, ist ja schon psychisch einschränkend, ne? Das ist ja logisch und belastend. Aber ich glaube halt, dass sich das eher bezieht darauf, dass sie eine Lungen-OP hat und danach kann man ja nicht sofort Marathon laufen, sondern man muss alles langsam angehen. Ich glaube, das ist ja das. Aber das hatte zur Folge, dass die Familie dann nach Florida zog, weil das Klima ja einfach viel, viel besser ist für die Lunge. Es ist wärmer, es ist einfach muskulär auch aufbauender. Da der Vater weg war, hat die Mutter dann in der Zeit Geld verdient mit so kleinen Gelegenheitsjobs und halt damalig auch schon Sozialhilfe. Ja, Betty war immer ein sehr hübsches und beliebtes Mädchen, hatte aber eher so mittelmäßige Schulnoten, nachdem sie dann die Highschool verlassen hatte. Übernahm sie einige Modelaufträge im Großraum von Miami, wir sind ja jetzt in Florida, im Frühjahr 1942, kehrte sie dann trotzdem nach Medford zurück, wo dieses Mietshaus ja war, und arbeitete einige Zeit als Platzanweiserin in einem Kino, in so einem Bostoner Kino. Im selben Jahr hat sich dann aber auch ihr Vater zurückgemeldet, nämlich per Brief an ihre Mutter, und hat dann um Verzeihung gebeten, weil er spurlos verschwunden war und sich nicht gemeldet hat, und hat dann gebettelt, ob er nicht zur Familie zurückkehren dürfte. Aber die Mutter hat das komplett ausgeschlossen und abgelehnt. Trotzdem hat Betty das aber nicht so ganz eingesehen und hat dann einen Briefkontakt hergestellt und aufrechterhalten und zog dann im Dezember, also ein halbes Jahr später, zu ihrem Vater nach Kalifornien, weil sie eben auch im Kopf hatte, dass sie natürlich ihre Schauspielkarriere, sie war ja so ein kleines Hollywood-Mäuschen, sie wollte ja unbedingt berühmt werden, ne? Hat man ja an den Modelaufträgen schon gesehen. Ja, um da eben ihren Traum zu erfüllen. Und im Januar, also einen Monat später, verbrachten sie dann ja so 3 Wochen angeblich zusammen in Los Angeles, wo sie auch einen Sergeant namens Chuck kennengelernt hat, der im Army-Stützpunkt Camp Coke nahe Santa Barbara stationiert war. Dann hat sie sich leider verstritten mit ihrem Vater, weil es um Geld ging und weil er sehr viel getrunken hat. Und sie verließ dann Ende Januar des Jahres 1943 Los Angeles und nahm eine Anstellung, wieder mal so einen kleinen Nebenjob bei der Post an, aber eben des Camps Cook, wo ja dieser Chuck stationiert war, ne? Dort wurde sie dann auch sehr verehrt, sie hatte sehr viele Verehrer, und sie wurde sogar in diesem Camp Cook, ich weiß nicht, ich glaube C-O-O-K-E, Camp Cook, oder? Cook, was weiß ich, wurde dann zur Süße der Woche gewählt, es gab da wohl sowas. Im September 1943, also wir waren eben noch im Januar, jetzt sind wir im September, wurde in der Nähe des Camps von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem sie eben ohne Begleitung eines Minderjährigen, weil sie ist ja nun mal noch minderjährig, ne, ohne einen erziehungsberechtigten Alkohol konsumiert hatte. Dort wurden dann Fingerabdrücke von der Polizei genommen und ganz berühmte Mugshots. Wir gehen mal zurück bei Google und können ja Black Dahlia Mugshots eingeben. Man sieht die aber auch unten. Und da sieht man dann, was da genutzt wurde. Weil diese Bilder sind sehr, sehr wichtig später geworden für die Identifizierung der Leiche. Das kann ich ja gleich mal so vorwegnehmen. Danach gingen sie wieder zurück zur Familie. Im Winter 43-44 verbrachte sie ihr Leben erneut in Florida und hat ihren Lebensunterhalt wieder mal so als Kellnerin, als Model verdient, also hier und da. Sie hat aber immer wieder Lust, nach Hollywood zu gehen, hat immer wieder jede Chance genutzt, hat gebettelt und sich angebiedert. Ne? Und August 44 konnte sie dann zurück nach Los Angeles und wurde da so ein Animiermädchen, also das nannte man damals B-Girl. Und dort hat sie sich dann ein Hotelzimmer mit einer Kollegin geteilt. Sie hatte weiterhin, wie gesagt, diese Hoffnung, als Schauspielerin entdeckt zu werden und hat häufig in Bars und Restaurants, gerade von so hochfrequentierten Filmgeschäftsleuten, also die Bars von denen, ja, rumgehangen. Und dort hat sie unter anderem auch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich kenne sie nicht, bin ich ehrlich, Frances Tone und Arthur Lake kennengelernt. I don't know, wer das ist. Also beim besten Willen, ich glaube, richtige Hollywood-Affine oder die sich ein bisschen mit der Zeit auskennen, wissen wahrscheinlich, wer das ist. Ein Monat später fing sie dann an, in der Hollywood-Kantine zu arbeiten. Ich glaube, es ist vielen ein Begriff, so als Hostess. Dort hat sie dann auch den Army-Piloten Joseph. Andere Quellen sagen Gordon. Also ich weiß auch nicht, warum, wie kann es sein, dass manche ihn Gordon und manche ihn Joseph nennen? Also man muss es doch wissen. Fickling kennengelernt und hat dann eine Liebesbeziehung mit wirklich regelmäßigen Briefkontakt, weil er ist ja Army-Pilot gewesen, ne? Und wir sind 44, man kann uns das ein bisschen ausrechnen, ne? Briefwechsel dokumentiert, also wurde dokumentiert auch der Briefwechsel, den gab es auch wirklich, aber die hatten einen sehr, sehr starken Briefwechsel. Am 12. Oktober 44 wurde dann interessanterweise in der Hollywood-Kantine eine Kollegin von ihr vergewaltigt und ermordet. Auch da konnte der Täter bis heute nicht ermittelt werden, auch ein komischer Wendepunkt. Silvester 44 lernte sie dann den Army-Piloten Matthew Gordon Jr. kennen, während sie wieder mal in Florida war. Gegenüber ihrer Familie, also laut ihren Briefen, die sie an ihn adressierten, aber nicht abgeschickt hatten, äußerte Short Pläne, Gordon an seinen Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg zu heiraten. Warum hat sie denn diese Briefe nicht abgeschickt, oder? Also das habe ich mich sowieso gefragt. Sie hat irgendwelche Briefe, also die Familie hat diese Briefe gefunden, die an sie adressiert waren, aber auch irgendwie an ihn. Und also da fängt es ja schon an. Ja, April 45 kehrte Betty zu ihrer Familie nach Medford zurück und nahm einen Job als Kellnerin in Cambridge an. Kurz nach Kriegsende wurde sie per Telegramm von Gordons Mutter darüber informiert, dass er beim Flugzeugabsturz in Indien ums Leben gekommen ist. Und ja, was kam ihr dann in den Sinn? Ich frage doch mal die Familie nach Geld, um ein neues Leben aufzubauen. Also, ich weiß nicht, ob sie das Geld bekommen hat, aber so, wie kann man so frech sein, ne? Und wie kann man so verträumt sein? Wie kann man so eine Hoffnung in dieses scheiß Hollywood-Geschäft haben? Geh doch einfach normal arbeiten und versuch da irgendwie dein Leben zu bekommen. Ich weiß, sie hat nach was Größerem gestrebt irgendwie, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Ja, und nach dem Tod von Betty, Entschuldigung, ich musste kurz atmen, nach dem Tod von Betty hat die Mutter von diesem Piloten übrigens immer geleugnet, dass sie vorhatten, also dass die Kinder vorhatten zu heiraten. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht hat. Ja. Und lustigerweise haben Bekannte aber erzählt, dass Betty und dieser Gordon, also dieser Pilot, schon verheiratet gewesen seien. Also waren sozusagen. Und sie auch ein Kind von ihm erwartet hat, aber das ist ja bei der Geburt gestorben. Aber keiner konnte jemals eine Schwangerschaft sehen oder nachweisen oder ähnlich. Also ganz komisch. Sie hat sich sehr viel immer ausgedacht, wollte unbedingt in diesen festen beständigen Leben sein, was vielleicht darauf folgt, dass ja, ihr Vater eben weg war und man immer zerrüttet war, man hier und da gelebt hat, dass sie einfach so unstet im Kopf war, dass sie dachte, ich muss irgendwas Festes haben und hat sich dann vielleicht auch so ein bisschen Lügengebilde aufgebaut, um sich besser zu fühlen, was ja oft auch logisch ist, ja. So, im Dezember 45 zog sie nach Jacksonville, das ist in Florida, wo sie dann 3 Monate blieb, bis sie wieder nach Medford zurückging. Im April 46, also wieder so ein paar Monate später, verließ sie dann wieder Medford und ist dann hat sich auf den Weg gemacht nach Chicago. Dort traf sie dann diesen Fickling, Entschuldigung, das ist bescheuert, ich muss darüber lachen, lasst mich in Ruhe. Dort traf sie dann diesen Fickling wieder und sie haben wieder eine Beziehung aufgenommen im Juli 46. Und die beiden zogen dann zusammen nach Long Beach in Los Angeles. Da ein Zeitgenosse hat damals berichtet, dass sie dort schon den Spitznamen Black Dahlia erhalten hat, in der Anspielung auf ihren schwarzen langen Haare, diesen Kleidungsstil und den damals laufenden Film The Blue Dahlia. Vielleicht kennt ihn ja jemand. Im August 46 beendeten sie dann aber schon wieder die Beziehung. Also überleg mal, Juli, ne? Und dann 2 Monate später beendeten sie dann schon wieder die Beziehung. Aber er hat die Beziehung beendet, weil er glaubte, dass sie einfach nicht treu ist. Ne? Sehr unstetes Mädel. Ja, sie hatte weiterhin ihre Leidenschaft für Filme, immer noch, und träumte, eine große Schauspielerin zu werden. Hatte aber auch einige kleine Auftritte in Filmen und Fotoshootings, aber ihre Karriere kam nie wirklich in Gang. Im Herbst 46 lebte Short teilweise bei flüchtigen Bekannten in billigen Hotels, in denen sie die Miete oft nicht bezahlte. Oder sie lebte auch in heruntergekommenen Wohnungen im Großraum Los Angeles. Wir waren Herbst, jetzt sind wir im Dezember, 8. Dezember, nahm sie einen Bus nach San Diego, ohne dass sie wusste, wo sie dann die Nacht verbringen sollte. Wollte dann in einem Kino übernachten und die Kassiererin Dorothy French, hieß sie, hatte Mitleid mit ihr und hat gesagt, komm mit zu meiner Familie, wohn erstmal dort. Und dies nahm sie Betty dann auch an. Am 8. Januar, also einen Monat später, schrieb sie dann einen Brief wieder an Fickling, in dem sie mitteilte, sie wolle mit einem gewissen Jack nach Chicago gehen, um dort Model zu werden. Ich weiß nicht, ob es so eine Art ist, so von wegen, hier, ich bin, eigentlich bin ich in Not, aber ich mache dich eifersüchtig, damit du mir hilfst. Wisst ihr? So, damit du angekommen bist als goldener Ritter. Weil am selben Tag hat die Familie French sie nämlich gebeten, das Haus zu verlassen. Wahrscheinlich, weil sie, ne? Man kann sich's ja auch vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann irgendwie, Drogen vielleicht genommen hat oder ne, komisch war und laut war. Und ich glaube, die war schon sehr, sehr eigen und schwierig. Wenn ich mir das Bild von ihr angucke, denke ich immer, die war eigen und schwierig. Ich weiß auch nicht. Ja. Dann reiste sie per Anhalter und wurde von Robert Manley mitgenommen. Sie kannte aber Robert Manley schon. Angeblich hatten die nämlich eine Beziehung. Aber ja, später wurde dann aber gesagt, er war einfach nur jemand, der sie per Anhalter mitgenommen hat. Er hat sie dann in ein Café in San Diego gebracht und die beiden haben dann zusammen in einem Hotel übernachtet. Er behauptet aber, sie schlief nicht im Bett, sie schlief vollständig angezogen im Sessel, weil sie sich irgendwie unwohl fühlte. Angeblich hatten die beiden aber schon eine Beziehung vorher. Also es ist ganz komisch, hier wird das so gesagt, da wird es so gesagt, da wird so gesagt. Angeblich kannte sie Robert Manley aber schon. Vielleicht ist es ja dieser Jack, dieser angebliche. Zu diesem Zeitpunkt war aber angeblich die Beziehung ja schon vorbei. Also ganz komisch. Am nächsten Morgen fuhr Manley sie dann zurück nach Los Angeles, wo er mit ihr ihren Koffer an dem Busdepot aufgab. Sie sagte, sie wollte ins Biltmore Hotel in der Innenstadt, um ihre Schwester Virginia zu treffen. Gibt es aber übrigens auch niemals Beweise dafür, dass die Schwester mit ihr, hatte eine Woche vorher oder so mit ihr geredet, also das, niemals ist die da hingereist und wollte sich mit der da treffen. Keine Ahnung, wo sie das auch wieder ausgegraben hat. Angeblich sollte die Schwester dann mit ihr nach Berkeley fahren, wo die eben wohnte. Ja, stimmte eben alles nicht und Manley wartet mit ihr circa bis 6:30 Uhr abends. Er beschrieb sie im Nachgang mit einer guten Stimmung, keine Anzeichen von Bedrücknis oder Besorgnis. Im Laufe des Abends verließ sie
die Lobby des Hotels dann, weil er ist ja dann irgendwann gegangen. Und drei Menschen gaben an, sie an diesem Abend noch in einer Cocktailbar in der Innenstadt gesehen zu haben. Was danach geschah, ja, bleibt ungeklärt. Also fassen wir mal zusammen, sie hat ein sehr turbulentes Leben, sie ja, wollte unbedingt in die Filmindustrie, sie war mal hier, mal da bei den Männern, sie war Black Dahlia, also sie hatte so, trotzdem irgendwie schon einen Titel für sich, aber auch nicht groß und umfangreich. Sie war sehr, sehr flirty, sonst wäre sie ja nicht bei diesem einen Marinestützpunkt da oder was auch immer für ein Stützpunkt das war, irgendwie so zur Süßen des Monats gemacht. Also sie wird sich schon überall angebiedert haben, gerade weil sie auch ein Ziel verfolgte. Sie war wahrscheinlich nicht treu, wie Fickling gesagt hat. Oder auch viele Bekannte. aber trotzdem schwingt da ja mit, dass sie so ein gesittetes Leben suchte, finde ich. Dass es so war, dass sie dachte, ah ja, irgendwie muss ich ja sesshaft werden, ich will schon heiraten, ich will ein Kind. Aber das war alles immer ausgemalt. Also keiner der Männer hatte jemals irgendwie diese Ziele mit ihr oder Pläne. Und was haben wir noch gehabt? Ich glaube, ja, sie war sehr melancholisch. Also manche haben sie als, also sie war auf jeden Fall eine Schönheit. Manche haben sie aber als melancholisch bezeichnet. Viele haben sie als getrieben wahrgenommen und irgendwie wollte sie aber auch unabhängig sein und ja, also ganz komisch. Sie leidet unter Depressionen, das haben wir auch nur. Sie leidet unter, weil Depressionen kannst du niemals heilen und vor allem manische Depressionen sind ja auch nochmal so ein Ding. Das heißt, eigentlich müsste sie ja unter Medikamenteneinfluss stehen, stand sie wohl aber nicht. Viele Ärzte haben verschiedene Sachen erzählt. Da hat sie bestimmt sich immer mal ein paar Tabletten abgeholt, also das hat ja auch nichts gebracht. Das hat sie ja nicht weitergebracht, ne? Und Lungenprobleme, sie hat ein instabiles Umfeld gehabt, sie ist von da nach da gezogen, gefühlt im Monatsrhythmus, also das musst du ja mal überlegen, ist ja auch verrückt, sie hatte also nie eine richtige Heimat, ne? Sie hatte zu ihrem Vater keinen richtigen Kontakt, zu ihrer Mutter wahrscheinlich auch nur so halbherzig, ja. Es fühlt sich einfach für mich an nach nichts Halbes, nichts Ganzes und todesgetrieben, wisst ihr, was ich meine? So. Gut, kommen wir mal zu ihren drei Beziehungen, die irgendwie hier halbwegs erwähnt wurden. Unter anderem gibt es natürlich, also es gibt natürlich noch ganz viele andere, denen sie rumgeflirtet hat, denen sie was hatte, aber das ist natürlich alles immer nicht so genau bewiesen und Freunden hat sie das natürlich auch nicht wirklich erzählt, wenn sie denn Freunde hatte. Also der erste war Major Matthew Michael Gordon Jr., der ja eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben war. Berichten zufolge war er Offizier bei der Army Air Corps und sollte Elizabeth einen Heiratsantrag gemacht haben. Ja, stimmt, den hat sie am höchsten gehoben, ne? Wenn man so überlegt. Also sie standen angeblich sehr engen Kontakt während des Zweiten Weltkriegs und Elizabeth erzählte ihren Freunden, also Betty erzählte ihren Freunden, dass sie ihn heiraten wollte, sobald er aus dem Krieg zurückkam. Anderen Freunden erzählte sie, dass sie schon verheiratet waren. Und anderen Freunden erzählte sie wieder, oder Bekannten erzählte sie wiederum, dass sie ein Kind erwartet hatte, das aber verstarb. Ja, Gordon starb dann ja leider zum Kriegsende hin beim Flugzeugabsturz und Elizabeth soll das, ach, wie sage ich mal Elizabeth, Betty soll das schwer getroffen haben und verstört haben. Ich hoffe, die Familie hat ihr kein Geld gegeben. Dann gibt es dann noch Leutnant Gordon Fickling, der war ja auch ein Pilot, bei der Betty vor und nach ihrer Beziehung zu Major Gordon in Kontakt stand. Sie hatten am Anfang wohl eine sehr ernsthafte Beziehung, sonst wären sie auch nicht zusammengezogen, aber ja, das hielt halt nicht, nachdem sie nach Kalifornien gezogen hatte. Nachdem sie nach Kalifornien gezogen sind. Und ja, aber sie hat immer wieder Kontakt aufgenommen und schien sehr beeindruckt von ihm zu sein. Und irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man ja denken, dass er irgendwie eine Art Stabilitätsanker bei ihr war. Denn immer wieder hat er sie kontaktiert. Obwohl die Beziehung ja nicht dauerhaft war, konnte sie ihm immer wieder schreiben. Er schien ja auch immer wieder reagiert zu haben, davon mal ab, ne? Aber irgendwie ist es doch schon sehr mysteriös. Nach ihrem Tod übrigens hat sich Fickling auch schockiert und traurig geäußert, zu ihrer Ermordung natürlich auch. Es gibt keine Hinweise, dass er in den Tod verwickelt war. Er arbeitet zu diesem Zeitpunkt an einem ganz anderen Standort und wurde von den Ermittlern auch schnell ausgeschlossen durch Alibis. Aber könnte man ja irgendwie denken, weil da ist ja jemand irgendwie. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er viel Erfahrung und der andere ja auch. Aber gut, der andere ist ja schon tot gewesen. Dann gibt es noch Mr. Manley zum Schluss. Ja. Er war auf jeden Fall der letzte Mann, der wirklich bezeugen kann und alles genau detailliert erklären kann, der sie lebend zuletzt gesehen hat. Er war ein verheirateter Verkäufer aus Los Angeles und hat Elizabeth eine Zeit lang begleitet und war wohl auch einer von ihren festen Liebhabern. Und ja, er sagt, es war nur eine Art von Freundschaftsgeste, die er ihr immer gab, sozusagen, indem er sie so herumfuhr, ihr Unterkünfte verschaffte und so weiter. Für mich klingt das nach, er kriegt was dafür, oder? Aber andere Berichte sagen wieder, sie waren zusammen und zu der Zeit waren sie dann getrennt als sie, aber wie waren sie denn zusammen, wenn er verheiratet war? Also das, der ist für mich sowieso der Hauptverdächtige, sage ich, wie es ist. Aber ja. Danach wurde er von der Polizei intensiv befragt, aber auch da gab es keine Hinweise, dass ja er mit dem Mord irgendwie in Verbindung stand. Aber kommen wir zu dem Mord. Oh, ich muss mich kurz sammeln, ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Am Morgen des 15. Juni 47, wir erinnern uns nochmal zurück, Entschuldigung, dass am 8. Juni 47 Manley sie das letzte Mal gesehen hat. Also am Morgen des 15. Juni 47 wurde Shorts Leiche gegen 10.30 Uhr von einer Spaziergängerin im Gras neben dem Bürgersteig in Limelight Park, Los Angeles, gefunden. Das Grundstück, auf dem die Leiche lag, war damals noch unbebaut. Ich lese mal vor, weil jetzt kann ich nicht zusammenfassen, ich lese das vor. Die Leiche lag auf dem Rücken, war nackt auf Hüfthöhe vollständig durchtrennt worden. Boah, stell dir das vor. Zwischen der oberen und unteren Körperhälfte befand sich ein Abstand von etwa einem Fuß. Einige der inneren Organe wurden entfernt. Im Schambereich sowie an den Brüsten wies sie Verstümmelung auf. Ihre Arme lagen neben dem Kopf nach oben ausgestreckt, während das Gesicht zur Straße gewandt war. Der Mundwinkel waren in Form eines Glasgow-Smiles bis zu den Ohren aufgeschlitzt. Der Kopf und das Gesicht wiesen massive Verletzungen mit einem stumpfen Gegenstand auf. Der Leichnam erschien blutleer und als ob er zuvor einige Zeit im Wasser gelegen habe. Da am Leichenfundort keine Blutspuren gefunden wurden, kam die polizeilichen Ermittler zu einem Schluss, dass Short an einem anderen Ort getötet worden war. Auch ergab sich für die Beamten das Bild, als sei die Leiche nicht einfach nur abgeladen, sondern regelrecht zur Schau gestellt worden. Bei der Obduktion des Leichnams stellte der Gerichtsmediziner Fesselspuren an Handgelenken, Knöcheln, Oberschenkeln sowie am Hals und an der als Todesursache Verblutung fest. Die Schnittwunden im Gesicht und Schläge gegen den Kopf waren Short zugefügt worden, als sie noch lebte. Die übrigen Verstümmelungen erst postmortem. Die Durchtrennung des Körpers war mit einem chirurgischen Instrument und von jemandem mit praktischen chirurgischen Erfahrungen durchgeführt worden. Der Gerichtsmediziner konnte eine Vergewaltigung weder bestätigen noch ausschließen. Eine Untersuchung mit Spermienspur verlief negativ. Es wurde keine persönlichen Gegenstände bei der Leiche gefunden. Ich nehme das mal vorweg. Am 25., also 10 Tage später, wurde sie dann in Oakland bestattet. Ja, dann hat die Polizei sich natürlich dran gemacht, um den Tatort und forensische Untersuchungen einzuleiten. Ja, der Tatort war der Körper war äußerst verstümmelt und wurde von den Beamten gründlich untersucht. Es gab keine Blutspuren, die eben darauf auch schließen lassen, dass sie an diesem Ort getötet wurde, weil sie ja blutleer war gefühlt. Das heißt, sie wurde später an diesen Tatort transportiert. Die Leiche war zwei Hälften zerschnitten und ihr Gesicht war grausam verstümmelt. Das ließ die Ermittler darauf schließen, dass der Mörder über gewisse anatomische Kenntnisse oder eine sadistische Neigung verfügte. Aufgrund fehlen von Blutspuren vermutet der Ermittler, dass Elise möglicherweise vorher an einem anderen Ort getötet wurde. Halleluja, ist das schön. ich stelle mir das zu sehr vor, das ist schlimm. Dann gab es die forensischen Untersuchungen, die ich ja eben schon so ein bisschen erzählt hatte. Ja, sie ist an Verblutung gestorben, was wahrscheinlich daraus folgte, dass sie einen tiefen Schnitt in Oberkörper und Bauchbereich bekommen hat. Es gab auch Hinweise auf eine Verletzung des Brustkorbs, was darauf hindeutete, dass sie möglicherweise erstickt oder gewaltsam in einem bestimmten Bereich verletzt worden war, bevor der eigentliche Mord begangen wurde. Dann haben wir nochmal das Gleiche mit den Blutspuren und halt eben auch die Verstümmelung. Der Mörder hatte ihr Gesicht entstellt und sie in zwei Hälften geschnitten, was darauf hindeutet, dass der Täter ein sehr präzises und geplante Herangehensweise hatte, weil er hätte ja auch die eine Hälfte dahin und die andere Hälfte dahin bringen können, ne? Das ist ja auch das Verrückte. Aber er hat sie ja zusammen dahin, oder ja, wie sagt man, die beiden Teile zusammen dahin gelegt. Oh. Ja, die Art der Verstümmelung führte dazu, dass viele Ermittler und Experten von einem Täter mit einer psychologischen Neigung zu extrem und sadistischen Handlungen ausgingen. Obwohl die Ermittler und Gerichtsmediziner versuchten, alle möglichen forensischen Spuren zu sichern, war der Fall von Anfang an von einem Mangel an physischen Beweisen geplagt. Es gab keine DNA-Spuren, die zu einem Verdächtigen führten, und es konnten keine relevanten Fingerabdrücke oder Haare gefunden werden, die den Täter identifizierten. Also sehr präzise gehandelt wahrscheinlich. Einige forensische Untersuchungen konzentrierten sich auf die Wundspuren und die spezifischen Verletzungen an ihrem Körper. Es wurde vermutet, dass der Mörder gewisse anatomische Kenntnisse hatte, um die Leiche auch präzise und verstümmelnde Weise zu schneiden, was zur Spekulation führte, dass sich um jemanden handeln könnte, der medizinisches Wissen oder eine besondere Ausbildung in Anatomie hatte. Die frühzeitigen Verdächtigen gehörten natürlich dann dazu, aus ihrem näheren Umfeld, darunter Männer mit romantischen Beziehungen, auch eine Reihe von Personen, die als physisch instabil und gewalttätig beschrieben wurden, standen unter Verdacht. Mehrere Zeugen, darunter Menschen, die Elizabeth in den letzten Tagen vor ihrem Tod noch gesehen hatten, wurden verhört, insbesondere ihr letzter Freund. Robert Manley spielte eine wichtige Rolle, der sie am 9. Januar zuletzt auf eine Fahrt genommen hatte, aber wurde später entlastet, war nicht mehr als Verdächtiger aktiv. Ja, und dann gab es leider Gottes natürlich auch noch einen riesen Medienhype. Logischerweise, ne? Also auch heute wird es einen riesen Medienhype geben, wenn da jemand liegt, der zur Hälfte zertrennt wurde. Und das spielte auch eine zentrale Rolle in den Ermittlungen, weil eben viele falsche Hinweise kamen. Dann kamen so Phantombilder, die falsch dargelegt wurden. Dann gab es angeblich Verdächtige, die auch durch die Presse veröffentlicht wurden. Die Polizei erhielt zahlreiche Hinweise darauf, dass geständnisartige Anrufe kamen, dass komische Anrufe kamen von Menschen, die selbst behaupteten, der Mörder zu sein. Doch nichts führte wirklich zu Ergebnissen und es gab keinen konkreten Fall, wo sich das wirklich als wahr behauptet hatte. Trotz jahrzehntelangen Untersuchungen und Ermittlungen durch die Polizei und zahlreiche Spekulationen wurde der Täter halt nie gefasst. Viele forensische und polizeiliche Untersuchungen führten zu keinem eindeutigen Ergebnis. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder neue Verdächtige und Theorieansätze, aber keine dieser Theorien konnte den Mord aufklärenden Mörder endgültig identifizieren. Ist das nicht verrückt, dass dieser Mensch da noch rumläuft, der jemand in zwei teilen kann? Ich finde es crazy. Ich finde es auch nicht so, weil ich habe dann gelesen, stumpfer Gegenstand auf dem Kopf, da habe ich noch gedacht, okay, wie sagt man, überwältigt. Irgendwie, vielleicht war sie noch irgendwo wirklich in der Bar und ist dann abends irgendwo längs gelaufen. Wusste ja immer nirgendwo, wo sie pennen kann. War ja auch so. Und vielleicht dann hat sie jemand, ne? Aber das muss ja jemand geplant haben. Oder zumindest diese Fantasie schon ewig im Kopf haben und dass sie sich ein Opfer gesucht haben. Das ist schon verrückt. Ja, da gibt es viele Theorien, Spekulationen und Motive, ne? Wir kommen mal zu den sadistischen Motiven. Viele Ermittler und Kriminalpsychologen glauben, dass ein Täter ein sadistisches Motiv gehabt haben könnte, da der Mord extrem grausam in gewissem Maß an Planung und Vorahnung durchgeführt wurde. Die Verstümmelung des Körpers und das gezielte Schneiden der Leiche könnte auf ein tiefes psychologisches Motiv hinweisen. Dann haben wir BDSM und Fetischismus. Aufgrund extremer Natur der Verbrechen wurde auch spekuliert, dass der Täter in einer gewissen Weise mit BDSM oder sexuellen Fetischen in Verbindung stehen könnte. Der gezielte, fast rituelle Aspekt des Mordes sowie die Verstümmelung des Gesichts ließen einige Experten verstummen, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte, da sie von sexuellen sadomasochistischen Fantasien angetrieben wurden. Und dann haben wir noch, Entschuldigung, ich muss mal kratzen, dann hatten wir noch Rache und persönliche Motive. Eine andere Theorie besagt, dass der Mord das Resultat von Rache oder einer persönlichen Fehde war. Betty hatte eine Reihe von Beziehungen, die teilweise problematisch waren. Es konnte sein, dass jemand aus ihrer Vergangenheit und ein romantischer Partner einen Akt der Wut und Bestrafung gehandelt hat. Für mich ergibt sich dann das nicht so crazy als Sinn, so dass man sie durchteilt. Wisst ihr, dann killt man sie, dann macht man dieses scheiß Lächeln von mir aus auch noch. Aber warum durchteilt man sie? Das hat doch schon einen tieferen Sinn, oder? Ja, genau. Dann gibt es noch die Theorie des Black Dahlia-Ikonografie. Der Spitzname Black Dahlia, den Elizabeth erhalten hat, könnte damals eine indirekte Verbindung zu BDSM-Fantasien und Fetischen darstellen. Der Name ruft eine gewisse mystische und dramatische Aura hervor, die in den Augen einiger Leute als faszinierend und erotisch wahrgenommen werden könnte. Die mystische Bedeutung dieses Namens könnte in den Fantasien von Menschen, die sich mit BDSM und Fetischen Beschäftigten Anklang gefunden haben. Finde ich kritisch, weil sie wurde ja erst später danach berühmt. Ne? Durch dieses Black Dahlia-Ding. Sie war vorher bekannt dadurch, aber nicht bekannt. Es war 47. Da hat noch nicht jeder Internet, da gab es noch nicht alles 50 Mal im Fernsehen, da gab es noch nicht die Werbung, die es heute gibt. Also niemals wird sie so bekannt gewesen sein, dass jemand denkt. Aber es, ne? Ja, wir hatten dann Rachemotiv, hatten wir schon. Wir hatten diese Ikonografie. Wir hatten die mögliche BDSM-Neigung. Und dann haben wir noch die Verbindung zu Männern in der Filmindustrie. Betty hatte zahlreiche Beziehungen zu Männern, die in verschiedenen Bereichen, darunter auch in der Filmindustrie, tätig waren. Es ist spekuliert, dass sie mit einigen dieser Männer in romantisch-sexuellen Beziehungen trat, die möglicherweise auch BDSM-Praktiken beinhalten, da sie oft flirty und sozial beschrieben wurde. Könnte sie in Kreisen verkehren, in denen solche Praktiken verbreitet wurden und zumindest eine Beziehung zu Männern haben, die solche Interesse verfolgen. Ja, gut. Genau, da haben wir diese brutale Verstümmelung, Fetischismus, und genau, da haben wir ja alles. Ja, und das ist auch der Fall. Ich sag nochmal schnell dazu, dass es natürlich schwierig ist, da überhaupt was zu fassen. Ich habe natürlich wieder mal überlegt, was könnte man sich da so für Fragen stellen. Als erstes habe ich gefragt, ob jemand, der da in der Hollywood-Kantine gekillt wurde, vergewaltigt und ermordet, 44, ob das irgendwie einen Zusammenhang hatte, ne? Oder konnte da der Täter ermittelt werden? Und da war die Antwort dann, dass der zeitliche Abstand einfach zu groß war, ne? Also 3 Jahre später wird jemand ermordet, das würde keinen Sinn machen. Und auch da wurde damals der Mörder nie gefunden, aber für einen Serienmörder wäre es unwahrscheinlich, 3 Jahre zu warten. Ne? Und dass dann nichts mehr danach auch kommt. Und polizeiliche Untersuchungen gab es dann, aber es gibt da keine bekannten Beweise oder ähnliches. Dann habe ich mich noch gefragt, was denn mit ihren Habseligkeiten war, ne? Also mit ihrer Handtasche und so weiter. Die Handtasche und die Schuhe wurden tatsächlich gefunden. Es gab einige Tage nach dem Auffinden der Leiche, wurden die Handtasche und ein paar Schuhe in einem Müllcontainer in einer Gasse etwa so 3 Meilen von ihrem Fundort, also Fundort der Leiche entfernt, entdeckt. Die Gegenstände waren anscheinend in Eile weggeworfen worden und befanden sich in einem schlechten Zustand, möglicherweise als Versuch, die Beweise irgendwie zu vernichten, aber dann doch schnell zu beseitigen. Vielleicht kam da jemand, vielleicht hat ihn jemand gesehen, den Täter, und dann hat er gedacht, oh nee, schnell wegschmeißen, bevor ich jetzt damit rumlaufe. Weil wenn du mit einer Handtasche und Schuhen damals rumgelaufen bist, wird schon irgendwie auffällig gewesen sein. Aber what the fuck, das heißt, er kam ja nicht mit dem Auto, oder? Oder man hat es aus dem Auto, auch komisch. Dann habe ich mich nochmal interessiert dafür, was der Glasgow-Smile wohl zu bedeuten hat. Und das ist einfach, so ein geschnittenes, das ist wie dieses Joker-Lachen. Und das ist meistens bis in die Wangenknochen, also bis zu den Wangenknochen reingeschnitten worden. Jetzt haben wir ja gehört, dass sie sehr hohe Wangenknochen hatte. Auch das finde ich irgendwie sehr mystisch, dass man dieses Glasgow-Smile. Also ganz, ganz früher war das ein Zeichen für Gang-Sachen. Aber beim besten Willen, wo soll sie denn in Gang-Sachen reingeraten sein? Also, das würde ich nicht glauben. Also das hat man damals bei Gang, falschen oder gegenüberliegenden Gangmitgliedern gemacht, um ein Zeichen für die andere Gang zu setzen. Also sie wird niemals ein Gangmitglied. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, und dann gibt es natürlich die Fragen hinter diesem Smile mit, ob man das Streben hatte nach Ruhm, weil sie dieses Streben nach Ruhm hatte, ob man das grotesk parodieren wollte. Oder ob man mehr so sagen wollte, ja, guck mal, sie ist trotzdem noch schön, also so richtig psychisch verrückt. Ja. Dann habe ich noch gefragt, ob es noch Telefonate gab. Die gab es ja, wie gesagt, mit ihrer Schwester. Eine Woche vor ihrem Tod hat eine Schwester in Virginia telefoniert. Das könnte natürlich auch in ihrem Kopf geblieben sein. Oh, die lebt jetzt in Virginia. Oh, die trifft mich im Hotel. Das ist eine gute Ausrede, ne? Und vielleicht, ich werde diesen Mann auch los, den ich da habe. Vielleicht hat sie sich ja wirklich unwohl gefühlt. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, aber in diesem Gespräch hat sie von Schwierigkeiten in L.A. berichtet und dass sie in einer Bar gearbeitet hatte und versucht, als Schauspielerin immer noch Fuß zu fassen. Aber die Schwester sagt, der Anruf war relativ unauffällig und sie erinnerte sich später daran, dass Betty dieses Gespräch nicht, also dass sie in diesem Gespräch nicht besorgt oder ängstlich klang, sondern ja, einfach nur so ihre üblichen Sorgen geteilt hat. Natürlich wusste sie auch nicht, dass es das letzte Gespräch ist, was sie mit ihrer Schwester führt. Und dann gab es noch Anrufe aus der Bar. Zeugen berichten, dass Elizabeth am 9. in dem Biltmore Hotel gesehen wurde, wo sie angeblich mit jemandem telefonierte. Es gab Berichte, dass sie mit einem Mann aus der Umgebung in Kontakt war, aber es konnte nie geklärt werden, wer dieser Mensch war. Und dann lassen uns diese ganzen Fragen doch wirklich zurück, oder? Also was ist mit ihr passiert in den letzten Stunden? Keiner hat sie mehr gesehen, außer vielleicht in der Bar. Aber auch da gibt es tatsächlich wieder verschiedene Zeugenaussagen. Der eine hat sie in der Bar gesehen, der andere hat sie in der Bar gesehen. Wer lügt jetzt? Wer sagt die Wahrheit? Wer will irgendwas verschleiern? War es eine zufällige Begegnung? Und einfach, dass der Mordfall dahinter so präzise geplant war, weil es eben so eine richtig krasse Fantasie war. Warum wurde sie durchteilt? Warum wird jemand durchteilt, Leute? Das ergibt für mich keinen Sinn, diese Durchteilung, dieses Smile. Ich könnte noch alles zusammenrechnen, ich könnte noch alles verstehen, aber dieses Smile, ne? Und sie wurde ja auch nackt gefunden. Vollständig entkleidet war das ja, ne? Oder? Tue ich mich hier gerade? Ich will nichts Falsches sagen. Ja, nackt. Ja, auch nackt. Das heißt, jemand hat sie ausgezogen. Oder sie musste sich ausziehen. Vielleicht hat sie für Geld Sex angeboten. Wisst ihr, weil es gab keine Vergewaltigungsspuren, aber man hat nach Spermienspuren gesucht. Es gab aber keine. Und vielleicht war der Mörder dann. Der muss ja alles mitgehabt haben. Er hatte einfach eine Nutte gesucht. Und sie war ein bisschen angetrunken und so weiter. Und dann wirst du den niemals finden. Vor allem nicht in Amerika. Außer irgendwelche Spuren ploppen im System später auf oder so. Aber ob das da schon gemacht wurde, wer weiß, ne? Aber dieses Glasgussmal ist doch verrückt. Auch das so, ne? Vielleicht hat er ihr das geschnitten, weil sie war ja da noch wach angeblich. Oder? Ich glaube, ja. Warte mal. Die Schnittwunden im Gesicht und Schläge gegen den Kopf waren Short zugefügt worden, als sie noch lebte. Das heißt, ach, du lächelst ja nicht. Oh, du hast ja Angst. Ich schneide dir das Smile dahin. Und das Durchtrennen kam erst später. Vielleicht war das Durchtrennen. Aber guck mal, wenn das Durchtrennen einfach nur so ein Faktum war von, die ist so schwer, ich muss die irgendwie entsorgen, ich muss mal gucken, ich durchtrenne die, dann bringt man die doch nicht an irgendein verlassenes Grundstück. Finde ich auch so crazy. Nicht, also, ne, aus einem verlassenes Grundstück in die, auch nicht in beide Hälften. Ja, das ist so mystisch. Ich kann, und wo, die war ja blutleer. Die lag irgendwo im Wasser. Okay, kann in der Wanne gelegen haben, ne? So in so einem Hotel oder so. Weiß ich nicht. Ich finde, es gibt so viele Fragezeichen, so viele. Es ist, und zu damals halt auch wieder keine Videoüberwachung, nichts, ne? Heutzutage jeder sollte echt eine Videokamera mittlerweile irgendwo haben, sonst ist es, jetzt bist du am Arsch, sonst bist du einfach am Arsch, das ist, wie es ist. Ja, das lässt uns heute wieder mal Fragen zurück. Und das war auch schon die dritte Adventsfolge, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr geekelt oder zumindest ein bisschen mitgefiebert und gegruselt. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Oh, meine Hand. Und dann ist ja auch schon Weihnachten, oder? Ist das schon Weihnachten? Ich muss mal kurz auf den Kalender gucken. Das klingt für mich vollkommen utopisch. Gut, dass ich gerade erst alle Weihnachten... Nein, ist noch gar nicht Weihnachten. Vierter Advent ist am 22. und dann kommt erst Weihnachten. Und dann ist die Folge vor Silvester am 29. Und ja, dann schon neues Jahr. Oha. Gut, wir hören uns dann also am nächsten Advent wieder, wo noch kein Weihnachten ist, aber baldig. Also Leute, gerade euch, ihr Männer, ich spreche euch jetzt direkt an. Besorgt rechtzeitig Weihnachtsgeschenke. Es kann doch nicht sein, dass ihr immer einen Tag vorher erst losgeht und dann bei Tchibo schnell die Angebote shoppt. Also das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Gebt euch auch dieses Jahr mal ein bisschen Mühe. Ist jetzt ein Auftrag von mir. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.